Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem meiner Lieblingsgäste. Heute mit Stefan Wolk von Fielmann. Moin, Stefan.
Moin, freut mich sehr, hier zu sein.
Ja, du bist ein Wiederholungstäter, die Nummer 137. Damals warst du noch gar nicht so Podcast-erfahren.
Nee, es war tatsächlich einer der ersten, die ich mit dir damals gemacht habe. Vielen Dank nochmal für die Experience. Hat mir sehr geholfen, dann
weiterzumachen. Und es ehrt mich, dass du wieder hier bist. Es ist viel passiert. Fielmann, auch dein Bereich, also Fielmann als Gruppe ist gewachsen, hat sich viel getan, aber auch praktisch in deiner Domäne ist wahnsinnig viel entstanden. Da wollen wir heute drüber sprechen. Wir haben im Grunde so drei Themen. Also ich muss auf jeden Fall das Omnichannel-Thema, das CRM-Thema, AI bleibt hier drin, aber auch Internationalisierung. Und ich habe gehört, du kommst jetzt gerade aus so einem internationalen Kontext, ne? Hier ganz in der
Gegend. Ja, genau. Ich bin heute den ganzen Tag unterwegs gewesen mit unserem USA-CEO, Russ Steinhurst. Der ist gerade in Deutschland und wir waren heute den ganzen Tag unterwegs hier in Hamburg und haben uns halt Geschäfte angeguckt, also Niederlassungen von uns, und haben so ein bisschen geschaut, was machen wir, was macht ihr, was ist eigentlich der Unterschied und wo können wir auch noch besser voneinander lernen. Super, super spannend. USA eh so ein wahnsinns großer, interessanter Markt. Wir sind da jetzt noch nicht so lange, insofern für uns noch eine relativ neue Experience. Aber wir haben jetzt drei Companies übernommen und sind gerade dabei, das Ganze halt auf Fielmann zu trimmen. Und darüber haben wir viel gesprochen. Was heißt das eigentlich und wie wird sich das verändern?
Wir müssen Fielmann irgendwie nochmal kurz einordnen. Jeder kennt Fielmann natürlich, aber vielleicht nochmal ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe gerade nochmal geguckt, euer letzter Bericht irgendwie stand November, glaube ich. Wir nehmen den Podcast jetzt heute Ende Februar 25 auf. Ich habe gesehen, ungefähr 2 Milliarden Euro Sales-Volumen. Mhm. Wie viele Kundenbeziehungen waren das?
Also knappe 30 Millionen.
30 Millionen Kunden. Mhm. Ihr seid Marktführer in Zentraleuropa und in drei Staaten der Vereinigten Staaten von Amerika.
Genau, und auch noch ein paar anderen Märkten, wo wir gerade sehr stark wachsen. Also wir sind inzwischen ein sehr internationales Unternehmen. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied, weil ich mal vor ein paar Jahren über Fielmann gesprochen habe, sehr deutschlastig geprägt, Österreich, Deutschland und die Schweiz. Inzwischen aber auch in Polen, in Tschechien sind wir unterwegs, in der Ukraine auch, also für uns auch da interessanter Markt und nicht ganz einfach, klar, durch die Situation. Dann in Italien sind wir seit ein paar Jahren über eine Acquisition auch nach Spanien gegangen. Da haben wir zwei Companies gekauft und wachsen da gerade sehr stark, expandieren halt mit diesen beiden Companies und sind da jetzt, glaube ich, nochmal zwei auch schon in den Markt und werden wahrscheinlich da bald auch die eins sein. Und USA ist so der große Sprung über den Teich, ne? Der ist natürlich immer sehr spannend, weil einfach ein riesengroßer Markt zum einen. Und zum Zweiten sieht man halt auch sehr klar die Unterschiede in diesem Markt, weil er reguliert anders als zum Beispiel die europäischen Märkte, sehr versicherungsgetrieben beispielsweise.
Ach wirklich? Das musst du mir gleich erzählen. Ja. Also ist aber richtig die Beobachtung, dass ihr organisch als auch anorganisch, also über Akquisitionen, Zukäufe
wachst? Wir haben eigentlich ein Credo, ne? Wir haben ja eine Philosophie, die der Kunde bist du lautet, relativ simpel. Mhm. Haben wir letztes Mal, glaube ich, darüber gesprochen. Also dieses Customer Centricity würde man heute sagen, das haben wir schon seit eigentlich Anbeginn, hat Günther Fielmann das in die Firma gebracht. Und wir suchen uns gezielt Firmen, die halt die gleiche DNA haben. Und mit denen gemeinsam versuchen wir dann halt als Gruppe zu wachsen. Das heißt, wir haben da eine sehr luxuriöse Situation, dass wir uns wirklich Firmen auch aussuchen konnten, die ähnlich funktionieren wie wir. Ne? Also wir haben eigentlich nie was übernommen, was jetzt irgendwie kurz vorm Kollaps war oder so, sondern eigentlich immer sehr grundsolide Unternehmen, die aus verschiedensten Gründen wachsen wollten. Dieser Optikmarkt ist ja ein sehr interessanter, das ist ja sehr oligopol geprägt, der Markt. Und du hast ungefähr so 40% Filialisierung weltweit gesehen. Der Rest sind halt immer noch kleine Optiker. Und da ist also noch viel Wachstumspotenzial. Ne? Deswegen macht es uns für uns Sinn, in Märkte zu gehen, die vielleicht noch einen niedrigeren Grad an Filialisierung haben und das dann weiter auszubauen mit unserem Modell. Also immer der kundenfreundlichste, günstigste zu sein, der schaut, dass wir eben über viele Dekaden halt auch die Kunden gut abholen. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was uns ja ausmacht. Ne? Wir sind ein Unternehmen, Günter Fielmann hat immer gesagt, wir denken in Generationen. Das heißt zum einen, klar, ne, denkt man sofort an die Nachfolgeregelung mit Marc als CEO. Haben wir natürlich auch da, glaube ich, ein einen Glücksgriff getan, aber wir reden halt auch über die Kundenbeziehung. Ne? Also bei uns kommen die Kunden als Kinder und idealerweise gehen sie als Rentner. Mhm. So, das ist eigentlich das, worauf unser Erfolgsgeheimnis basiert. Das ist relativ simpel. Und das machen wir eben doch international inzwischen.
Mich wundert es, dass es nicht noch, also klar, ihr habt auch Wettbewerber, aber meiner Beobachtung nach gibt es jetzt nicht drei Player im europäischen Markt, die in der exakt ähnlichen Größenordnung wie Fiemann sind. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn das praktisch nur durch die Kundenorientierung zu erklären sei, aber da muss doch noch mehr geben.
Ja, ich glaube also grundsätzlich sind die Eintrittsbarrieren in so einen Markt recht komplex. Viel durch Regularik geprägt. Wir reden ja über ein Business, das Retail ist am Ende des Tages, aber ja irgendwo zwischen Fashion, zwischen Medizin und zwischen Handwerk irgendwo angeordnet ist. Ne? Also eine Brille kaufen ist de facto was anderes als jetzt irgendwie eine Jeans oder ein T-Shirt. Und insofern ist das halt auch nicht so einfach zu kopieren. Und dann hast du aber auch recht Komplexität dadurch, dass du halt auch kein Produkt verkaufst, das halt convenient ist. Wenn wir jetzt mal auf die Brille gucken, Kontaktlinse ist ein bisschen anders. Da hast du tatsächlich ein convenient Produkt, hast auch Regularik und Eintrittsbarrieren. Aber in der Brille reden wir über ein Custom Product. Also jede Brille, die wir tragen oder die jemand trägt, ist halt unique. Das liegt einfach an dieser Kombination aus der Fassung und den Gläsern und eben deiner Anatomie, also deiner Kopfform beispielsweise, Nasen-Ohren-Kombination. Ja. Und deswegen ist es halt sehr komplex, das halt umzusetzen. Und das ist schon mal ein Thema, das nicht jeder so einfach hinbekommt. Und dann sind wir auch in einem Markt, wo wir immer mehr Aggregationen sehen, was auf der Supplier-Seite passiert. Mhm. Ne? Also wir sind Nummer 3 gesehen an Absatz in der Welt. Ganz, ganz großer Player ist Luxottica. Und die sind beispielsweise sowohl Retailer als auch der größte Supplier für die meisten Retailer.
Nennt man ein paar Marken von denen?
Also denen gehören zum Beispiel Ray-Ban und Oakley. Das sind so, ne, die haben viele Lizenzen auch für andere Marken. Die haben aber fusioniert beispielsweise mit Essilor. Das ist der größte Glashersteller. So, das wäre wahrscheinlich in jeder anderen Branche gar nicht möglich, weil sie sagen würden, naja, kann ja nicht sein, ist ja schon fast eine Monopolstellung, die wir haben. Mhm. Aber das Kartellamt hat halt gesagt, naja, der eine macht halt Fassung, der andere macht halt Gläser. Das sind ja zwei verschiedene Produkte. Stimmt ja auch, weil erst durch eine zusammengeführte Brille wird es halt ein Produkt. Mhm. Und augenscheinlich funktioniert das. Und deswegen hast du da relativ viele Aggregationen so auf dem Level. Und dann hast du ein paar weitere Größe, die in der Welt unterwegs sind, wie wir, ne? Oder in Japan beispielsweise Jins oder Devlin in Südamerika. Und dann hast du viel, viel kleine, mittelgroße. Ne? Und dann kommt aber eine Riesenmenge, in diesen 80, irgendwann diesen 60% stecken halt ganz, ganz viele so kleine Optiker drin, also die dann irgendwie ein, zwei Geschäfte haben, die eher über Nachfolge nachdenken, wie kriegen sie das organisiert. Ne? Das ist zum Beispiel in Deutschland, wir haben 11.000 kleine Optiker in Deutschland.
Ist in Deutschland die Filialisierungsquote auch nur bei 40%? Oder nur, also das glaube ich als höhere Zahl genommen.
Ja genau, also von der Anzahl der Geschäfte ist sie niedriger. Also wir zum Beispiel haben 5% der Geschäfte in Deutschland, machen ein bisschen über 30% oder so des Umsatzes und haben aber über 50% des Absatzes, okay. Also Stückzahl der Brillen.
Okay, das heißt, ihr habt eine pro Filiale eine deutlich höhere,
genau.
Beides. Also ihr macht viel Menge zu einem etwas geringeren,
genau.
Kostenpunkt.
Genau, wir sind also der günstigste, ne? Das zeigen ja die Zahlen, wenn du das halt mal simpel durchkalkulierst und es gibt halt, glaube ich, nur noch einen einzigen, den wir kennen auf der Welt, der die gleiche, sagen wir, Effizienzquote hat. Ne? Wir haben so im Schnitt 35 Brillen pro Tag pro Geschäft. Das ist, wenn man auf die Branche guckt, ist das unglaublich viel. So ein normaler kleiner Optiker, so ein Randlage, verkauft so, wenn es hochkommt, 2 bis 3 Brillen am Tag.
Vermutlich dann mit einer ähnlichen, vielleicht sogar noch eine höhere Stückmarge, auf jeden Fall
auf jeden Fall, deutlich höheren Bon, genau. Ja. Und ich meine, ich kenne jetzt auch keinen, der jetzt irgendwie ein schlechtes Auto fährt oder so. Ne? Also das ist schon ein lukratives Business auf jeden Fall.
Werbung. Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch. Ende der Werbung.
Was denkst du, Filialisierungsgrad, da gibt es ja andere Branchen, da konnte man so in den letzten 50 Jahren auch eine deutliche Entwicklung sehen. Was denkst du, was ist so eine Zielausbaustufe für den durchschnittseuropäischen Markt, was Filialisierung angeht?
Also es ist jetzt auch nur eine Hypothese von mir. Ne? Ja, ich glaube schon, dass wir so über so 70-80% schon reden werden in den nächsten Jahren. Also der Trend ist klar erkennbar.
Also ähnlich wie im LEH zum Beispiel. Genau. Da ist es noch höher.
Genau, so. Es gibt immer mehr Aggregationen. Das hat eben auch mit dieser Supply Chain-Thematik zu tun. Ne? Dadurch, dass viele kleinere einfach sehen, dass dort ja monopolistische Strukturen stellenweise entstehen, ist deren Abhängigkeit nochmal viel größer als bei uns. Weil wir sind zwar auch Reseller, ne? Beispielsweise wir sind der größte Reseller von Ray-Ban in Europa, aber auf der anderen Seite haben wir eine eigene Supply Chain. Das heißt, wir fertigen selber Fassungen und Gläser, dadurch sind wir unabhängiger. Das haben viele halt nicht. Ne? Und das ist tatsächlich eine große Challenge für viele mittlere oder kleinere. Ne? Also ein kleiner Optiker kann halt nicht eine eigene Brillenglasproduktion irgendwie starten, weil das schon hochkomplex ist.
Lass uns noch mal kurz im Bereich der Internationalisierung über die unterschiedlichen Geschäftsmodelle sprechen. Du hast vorhin das Thema Versicherung angesprochen. Was hat es damit auf sich?
Also es gibt so grob betrachtet zwei unterschiedliche Themen, die regulatorisch irgendwie eingreifen. Das eine ist das ganze Thema Medizin. Das heißt, du hast in verschiedensten Ländern sehr unterschiedlich, auch in Europa, sehr unterschiedliche Regularien, wann du wie was machen darfst. Also nehmen wir mal das Beispiel des Sehtestes. Ja, es gibt Länder, in denen darf das halt ein Optiker machen, der muss auch hochqualifiziert sein. Ne? Also du musst halt nochmal eine extra Ausbildung on top machen, um so einen Sehtest machen zu dürfen. Und es gibt Länder, da darf es halt nur ein Augenarzt machen oder ein Optometrist. Da gibt es verschiedenste Begriffe. UK beispielsweise, da kannst du nichts kaufen in der Optik, ohne dass du ein Rezept vom Augenarzt dabei hast. Mhm. Das heißt also, weder eine Kontaktlinse noch eine Brille kannst du kaufen. In Deutschland kannst du zwar einen Sehtest beim Optiker machen, aber du kannst auch eine Kontaktlinse bei Rossmann, Butni oder auch im Automaten am Bahnhof kaufen. Mhm. Ja? Was ich manchmal schon echt krass finde, muss ich ehrlich gestehen, sich sowas ins Auge zu packen, ohne dass du irgendwie mal eine Beratung hattest oder zumindest jemand mal drauf geguckt hat, ist schon nicht ganz, stimmt, ganz
Aspirin darfst du dir nicht am Automaten ziehen.
Nee, das ist halt so ein bisschen, das meine ich mit. Also dieses Medizin-Thema ist halt sehr unterschiedlich. Mhm. Hat aber auch Ausprägung beispielsweise, wir dürfen als Optiker auch keine medizinische Beratung machen. Ne? Mhm. Wir haben jetzt einen Weg gefunden, auch da in das Business reinzugehen. Und zwar haben wir seit Jahren schon, wenn ein Kunde zu uns kommt und einen Sehtest macht, sehen wir eigentlich, wenn er zum Beispiel so eine Augenkrankheit hat. Mhm. Ne? Also das siehst du. Es gibt, ich wäre kein Optiker, aber du kannst sowas wie grauen Star oder auch andere Sachen kannst du halt schon sehr schnell erkennen. Bislang haben wir die Kunden halt immer zum Augenarzt geschickt. Mhm. So, und das war für uns auf Dauer, ehrlich gesagt, unbefriedigend, ne? Weil wir wussten, die warten dann halt oftmals sehr, sehr lange. Ne? Wartest in Zentraleuropa so 3 bis 4 Monate als Kassenpatient auf einen Augenarzttermin. Und wir haben ein Startup aus der Schweiz gefunden, die genau dafür eine Lösung gebaut haben. Und zwar Okomeda heißen die. An denen haben wir uns beteiligt. Und die haben eine Lösung, dass du quasi auf den Sehtest on top quasi einen Scan machst der Augen, die dann per Remote an einen Augenarzt gehen, der dir dann innerhalb von 48 Stunden ein Feedback dazu gibt. Das heißt, cool, du weißt nach 48 Stunden, ich habe irgendwas oder ich habe nichts. Und das Spannende, wo ich auch echt, muss ich sagen, ein bisschen stolz drauf bin, ist, es gibt halt auch Augenkrankheiten, von denen du relativ schnell sterben kannst. Und wir haben schon einige Leute gefunden, auch durch diesen Scan, die wirklich ein schwerwiegendes Problem hatten und die wir direkt ins Krankenhaus geschickt haben. Also die dann auch mit unserer Hilfe überlebt haben oder zumindest denen sehr schnell geholfen werden konnte. Mhm. Ansonsten ist es so, dass du, wenn du so einen Scan gemacht hast, dann beruhigter auf den Augenarzttermin beispielsweise warten kannst. Wenn wirklich was sein sollte, dann gibt es eben eine Fastlane, dass du dann schneller dran kommst. Auch hilft ja den Augenärzten am Ende des Tages auch, ne, weil sie genau die Leute rausselektieren können, die wirklich ein Problem haben, also die zuerst zu behandeln.
Mhm. Gibt es das, das Geschäft, das ihr praktisch Brillen versichert, also gegen Verlust oder diese, es war keine richtige Brillen-Flatrate, glaube ich, aber ich erinnere mich, dass es, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, dass es Produkte gab, die mich im Grunde gecovert haben, wenn mit meiner Brille irgendwie was ist, dass ich dann zu euch gehe. Gibt es diese Produkte noch?
Genau, ja, auf jeden Fall. Also es gibt eine, also grundsätzlich gibt es Brillenversicherungen und die erfolgreichste tatsächlich ist unsere Nulltarifversicherung. Das ist die größte private Krankenversicherung in Deutschland beispielsweise.
Witzig.
Ja, also mit Millionen Kunden und am Ende ist das Modell relativ einfach. Du kriegst für eine Einstärkenbrille, zahlst du 2x10 € über 2 Jahre und bekommst halt kostenlos eine Brille inklusive Einstärkengläser und die ist zusätzlich halt auch eben versichert. Mhm. So, und auch zum Beispiel gegen eine Veränderung der Sehstärke ab einem gewissen Parameter beispielsweise. Genau, und das ist halt ein Thema, das in vielen anderen Märkten, das wäre so der zweite Punkt, über den wir vorhin, wo wir angefangen haben, über die Regularik oder was gibt es für Einflussfaktoren. Du hast halt einige Länder, in denen ist das Thema Brillenversicherung nochmal viel gewichtiger. Also in den USA ist es zum Beispiel so, 80% der Amerikaner kaufen ihre Brille über eine Versicherung, die sie quasi als Compensation über ihren Arbeitsvertrag mitbekommen. Also so wie, wie eine Zahnversicherung oder eine Gesundheitsversicherung. Ne? Das, was man immer, was ja bei uns anders ist. Ne? Wir sind gesetzlich meistens versichert und haben ein anderes Gesundheitssystem, aber die Amerikaner machen das über ihre Arbeitsverträge. Und da gibt es eben auch eine Brillenversicherung. So. Und diese Brillenversicherung, da reden wir über tausende verschiedene Kontrakte, die existieren. Ne? Also große Anzahl an Versicherungsunternehmen. Und du musst halt dieses Spiel spielen, wenn du in den USA Brillen verkaufen willst. Sonst bist du bei den 20% der Kunden, die eben keine Versicherung haben. Da gibt es auch Modelle für oder ne, also Zweitbrille oder was auch immer. Aber das Spannende ist eigentlich dieser Versicherungsmarkt. Also du musst mit diesen Unternehmen kooperieren und musst dem Kunden halt was anbieten. Und was wir beispielsweise jetzt anders machen, als es bislang im Markt war, und ich frage mich auch mal, warum das noch kein anderer überlegt hat, Wir sind ja quasi dafür bekannt, dass diese Nulltarif, ne, das ist ja so das, was man mit Firmen auch verbindet, also du kriegst quasi für lau, für wenig Geld, kriegst du halt wirklich ein gutes Produkt. Und in den USA ist es eigentlich so, dass du zum Optiker gehst, du machst erst so einen Termin mit einem Optometristen, weil du brauchst immer frische Sehwerte, das ist eine Voraussetzung, auch unterschiedlich, wie oft du eine kriegst, mal alle 12 Monate, alle 24 Monate. Und wenn du dann beim Optiker bist, dann machst du ganz normal die Beratung und am Ende sagt er dann halt, kostet jetzt halt $500. Mhm. So, und dann fragt er dich, welche Versicherung hast du? Und dann sagst du halt, ich habe die und die Versicherung mit dem und dem Vertrag, dann checkt er das, rechnet das aus und sagt, okay, Erik, für dich jetzt $200. Mhm. So, was wir machen ist, wir fragen jetzt gezielt vorab eigentlich, wer es ist. Wir haben da auch einen Anbieter gekauft, der heißt Befitting. Das ist ein kanadisches Unternehmen, die haben halt eine API zu allen großen Versicherungsfirmen und das binden wir quasi jetzt in die Verkaufsgespräche ein. Und wir fragen einfach dann, wer bist du? Dann wissen wir, welche Versicherung du hast und dann machen wir dir ein Angebot zu Zero Cost. Also quasi, du kriegst eine Brille für nichts, musst nichts dazu zahlen. Das ist unser Einstiegsangebot und das ist dann meistens oder eigentlich immer schon ein richtig, richtig gutes Angebot. Dann kannst du logischerweise upgraden. Ne? Es gibt dann irgendwelche Einschränkungen bei Marken oder was auch immer. Und dann kannst du sagen, ich möchte aber gerne die und die Firma, den Brand möchte ich haben, dann zahlst du halt ein bisschen was drauf. Aber grundsätzlich steigen wir halt ein mit einem Zero-Cost-Angebot für dich. Und das hat noch kein anderer gemacht.
Unglaublich.
Ja,
wie oft kommt denn der, ist egal in welchem Markt, aber wie oft kommt denn ein Kunde zu euch wieder?
Also das hängt schon auch von diesen Regulariken ab. Ne? In Zentraleuropa kannst du so sagen, so ungefähr alle 3 bis 4 Jahre. Hängt aber auch immer so ein bisschen ab, in welcher Phase du gerade bist. Ne? Also das Thema Optik ist ja eins, das alleine durch die Generik schon wächst. Also zum einen wird die Bevölkerung immer älter, das heißt also immer mehr Leute brauchen halt mehr Versorgung. Also mit höherem Alter kannst du so pauschal sagen, höheres Alter, mehr Brillenanteil. Dann reden wir über Gleitsichtbrillen, das ist dann schon sehr komplex. Und das Zweite ist, die jüngere Generation durch die Handynutzung und so weiter, das wird dann auch nicht besser. Ne? Also so ein bisschen spielt uns gerade sowohl das soziale Umfeld, Makroökonomie, als eben auch der demografische Wandel spielt uns halt in unser Businessmodell schon in die Karten.
Verstehe ich. Ist das nicht auch ein modisches Thema? Also ich denke jetzt gerade so, wenn ich es schon gewohnt bin, dass ich mein Handy alle 2 Jahre irgendwie update, dass ich meine Brille vielleicht auch alle 2 Jahre refreshen muss.
Also auch da wieder gibt es super Unterschiede in den Märkten. Ne? Deutschland ist jetzt, würde ich mal sagen, nicht ganz so high fashion addicted. Hast du auch so in urbanen Lebensräumen, sind Leute schon ein bisschen mehr adaptiv auf sowas. Aber so Italien beispielsweise, ne? das ist halt ganz klar ein Fashion-Thema. Ne? Also für die ist halt so, wenn du die Italiener dir anguckst, die tragen ganz andere Fassungen als die Deutschen.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
Und deswegen ist es halt in einzelnen Märkten deutlich stärker ein Fashion-Thema. Ein anderes ist eher ein Medizin-Thema. Sehr, sehr unterschiedlich pro Altersgruppen, sehr, sehr unterschiedlich pro Lebensräumen. Also sehr divers eigentlich in der Ausrichtung.
Du sitzt hier gerade vor mir in unserem Studio und hast ein Fielmann Omnichannel Ultras Hoodie an. Wir haben uns neulich schon auf so einer Veranstaltung getroffen, da hattest du den auch an, ich war schwer beeindruckt und du hast mir diese Geschichte von diesem Hoodie erzählt. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, das ist ein Schaf offensichtlich mit einer Sonnenbrille und um dieser Schaf herum ist hier viel mein Omnichannel Ultras drauf. Ja. Da ist ja unglaublich viel Schönes dabei. Was hat es damit auf sich?
Also es hat so ein bisschen was damit auf sich, dass wir natürlich ein Omnichannel-Geschäftsmodell haben und
aber auch nicht immer, ne? Also Omnichannel, ihr seid ja wirklich nicht Omnichannel geboren.
Wir sind nicht Omnichannel geboren, genau. Das ist quasi, am Ende des Tages ist es halt ja eine Veränderung des Kundenverhaltens. Ne? Also Omnichannel ist ja für uns beide aus der Branche ein Buzzword und Wir sehen aber ganz, ganz viel Potenzial da drin und merken halt auch, dass das Kundenverhalten sich einfach verändert. Ne? Die Kunden, ganz simpel, suchen viel mehr online. Ungefähr 70% unserer Kunden haben halt vor oder während des Kaufes stationär einer Brille Kontakt mit unseren digitalen Services. Ne? Also suchen nach dem Store, machen einen Termin, schauen sich Brillen vorher an, probieren die virtuell auf und so weiter. Also da passiert schon ganz, ganz viel. Da können wir vielleicht nochmal ein bisschen tiefer reingehen, was da noch an Potenzial noch da ist. Aber grundsätzlich ist dieses Thema überhaupt erstmal auch in unsere Mitarbeiter zu bringen, also denen wirklich auch klar zu machen, dass sich da was verändert. Das ist halt schon so ein Kulturthema, ne? So ein Transformationsthema. Und wir haben wirklich viel schon erreicht. Und eine Initiative, daher ist dieser Hoodie geboren, war im letzten Jahr, dass wir gesagt haben, Mensch, wie schaffen wir das denn eigentlich, Leute mitzunehmen? Ne? Weil das immer so ein Thema ist, wie schaffst du es auch Mitarbeiter, die den ganzen Tag unter Stress sind, die haben ja eigentlich keine Zeit, sich irgendwie mit irgendwie noch irgendwelchen Philosophie-Sachen nebenbei zu beschäftigen, zu sagen, da gibt es jetzt was Neues, das muss ich irgendwie auch noch lernen. Mhm. Wie kriegst du das hin? Und da haben wir halt eine Initiative gegründet, eine Omnichannel-Initiative, und haben halt aus verschiedensten Bereichen Leute zusammengeholt, von Managern bis hin zu Azubis, und haben die alle in den Raum gesteckt, haben die mal brainstormen lassen. Was können wir eigentlich tun? Was bedeutet das? Also über Gesprächsleitfäden, über Angebote, was brauchen wir eigentlich noch für Services, was kann man da noch optimieren und so weiter. Also das ist so ein lebendes Konstrukt eigentlich. Und irgendwann haben die nach 2 Tagen dann da gesessen und gesagt, wir brauchen irgendwie ein Logo. Wir sind jetzt hier irgendwie die Omnichannel Ultras, war dann so geboren, und dann haben wir einfach eine KI befragt, und die hat das Logo generiert. Und dieses Schaf, das eine Sonnenbrille trägt, hat den Background. Günther Vielmann hat Zeit seines Lebens Brillenschafe gezüchtet und war tatsächlich eine aussterbende Rasse. Diese Brillenschafe, inzwischen sind sie safe.
Die heißen Brillenschafe.
Die haben auch einen anderen richtigen Namen, aber die heißen im Volksmund Brillenschafe.
Warum? Weil die so aussehen, als ob sie eine Brille aufhätten?
Genau, die haben um die Augen so ein schwarzes Fell, und deswegen sieht es aus, als ob sie eine Brille tragen. Mhm. Und die waren vom Aussterben bedroht, die hat er gerettet, hat selber größere Herden, ich weiß nicht, ein paar 100 Tiere davon auf jeden Fall gehalten oder immer noch, also Marc hat die inzwischen, oder die Familie. Und das ist so ein bisschen unser Maskottchen eigentlich intern. Das heißt Benny, das Brillenschaf. Gibt auch ein Plüschtier davon, von Steif, kannst du im Onlineshop auch kaufen und so. Also ist auf jeden Fall so ein bisschen unser Maskottchen, und das musste natürlich in das Logo mit rein, und das musste als Ultras ja noch ein bisschen aggressiver aussehen, deswegen hat es eine Sonnenbrille auf. Und das war eigentlich nur ein Prompt in Richtung KI, generiere mal ein Logo mit einem Brillenschaf im Kontext so Fußball-Ultras, so, und das ist das Ergebnis.
Wahnsinnig witzig. So, aber das Schöne ist, aus dieser, also ich glaube, wir beide kennen Omnichannel, Herausforderungen von innen, als auch von außen und auch von der eigenen Kundenerfahrung, dass das bei euch so eine eigene Dynamik genommen hat, dass Omnichannel irgendwie nicht mehr so das, so die hässliche Schwester vom eigentlichen Kerngeschäft ist, sondern wirklich gelebte Realität dann bei euch geworden ist.
Das ist ein schönes Bild, das werde ich mal mitnehmen, das gefällt mir.
Können wir vielleicht mal die, warum ist denn Omnichannel oft so gerade in der Fläche so ein Problem?
Also ich glaube, die Barrieren zwischen den Verkaufskanälen sind oftmals die große Challenge. Ne? Also das ist, glaube ich, auch das, was du, der Kunde ist immer schneller. Der Kunde, in dem Moment, wo du beispielsweise eine Brille auf einer Webseite hast, entsteht der Kundenwunsch, ich will genau diese Brille, wenn ich morgen oder heute in den Laden gehe, möchte ich die da eigentlich haben. So, und damit fängt es schon an. Ja? Dem musst du irgendwie gerecht werden. Das heißt, du musst dir über dein ganzes Inventory Gedanken machen. Da hast du eine Barriere, wie schaffst du es eigentlich, dass du das auch genau weißt, wo, wie, was ist. Ja? Man muss bei uns immer noch dazu sagen, wir haben ein sehr luxuriöses Problem. Das gilt immer noch in den meisten Märkten. Wir haben halt eine sehr hohe Frequenz. Das heißt, ich sage immer, wir haben zu viele Kunden. So, also wir haben weniger das Problem, dass wir Leute in den Laden bekommen müssen, sondern wir müssen es eher schaffen, die Leute, die da sind, auch in der angenehmen Zeit, so gefühlte Wartezeit als Stichwort, zu bedienen. Und da sehen wir halt, dass Omnichannel sowohl von der Kundenperspektive, also wenn ich vom Customer Value denke und überlege, will denn eigentlich jeder da eine Stunde verbringen und einen Sehtest machen? Möchte der sich eine Fassung im Laden aussuchen? Möchte der die Glasberatung machen? Möchte der das Fitting machen? Und dann nochmal wiederkommen, die Brille abholen? Muss das eigentlich alles sein? So, und da merken wir aus dem Kundenwunsch, und das ist einmal so unser Trigger, ne? Also wir gucken weniger drauf, wie können wir das jetzt für uns irgendwie mehr convenient machen, dass wir mehr Geld verdienen, sondern was will denn eigentlich der Kunde? So. Und da sehen wir halt über die Jahre hinweg immer stärker diesen Wunsch, ich möchte halt Teile remote machen, ich möchte aber das, was ich gemacht habe, auch mitnehmen können. Also das heißt, wenn ich mir zum Beispiel Fassungen angeschaut habe online, ne, also probiert habe, ich habe Zeit investiert, habe einen Virtual Try-On zum Beispiel zu Hause gemacht, Dann möchte ich aber auch, dass das dann möglichst auch dort bekannt ist, damit die auch gleich weitermachen können. Und wir möchten es natürlich auch. Und wir wissen zum Beispiel, dass wenn Kunden Brillen virtuell zu Hause probieren, dass dann sowohl der Online-Umsatz dreimal so hoch ist, weil die Kaufentscheidung halt deutlich stärker gefestigt ist, weil ich sehe, wie ich mit der Brille aussehe, als auch zum Beispiel die Termine dreimal so hoch in der Conversion sind. Also das ist sowohl für den Kunden, daran siehst du es ja nicht, mein Conversion ist immer ein Beleg ja dafür auch, dass du einen Kundenwunsch erfüllst. Das ist ja nicht nur eine KPI, wie ich mehr Geld verdiene, sondern es ist auch am Ende des Tages, die ist nur dann hoch, wenn der Kunde sagt, das passt für mich. Und deswegen sehen wir dieses Omnichannel-Ansatz in ganz, ganz vielen Stellen in der Journey des Kunden als wichtigen Impact. Und wir bauen das quasi sukzessive aus. Wir haben einiges an Challenges. Also ich habe deinen Podcast neulich gehört, den du mit dem Kollegen gemacht hast aus der Branche, wo auch über Legacy und solche Sachen gesprochen wird. Ne?
Mit Lawrence von Netzer.
Genau, genau. Das sind natürlich so Themen, da sind wir viel stärker gefangen. Ne? Da sind wir aber auf einem guten Weg und versuchen das aufzulösen. Wir haben eine große Challenge, was den Kunden anbetrifft, wie wir den identifizieren können. Wir reden über medizinische Daten. Das ist also was Privacy anbetrifft, nochmal deutlich, deutlich regulierter. Ne? Also meine Sehwerte sind quasi genauso wie mein Krebsmarker. Mhm. Ne? Also da macht der Gesetzgeber keinen Unterschied. Das heißt, da musst du sehr, sehr aufpassen, was du da auch an Daten überträgst. Das zweite ist, wir haben zumindest in Deutschland, in anderen Ländern ist das ein bisschen einfacher, aber in Deutschland haben wir eine sehr regulierte Struktur hinsichtlich der Geschäfte. Das heißt also, die Geschäfte sind eigene Entitäten. Das war alles Firmen Group AG. Aber de facto ist es oftmals so, wenn du in einen Laden gehst und sagst, ich war doch letzte Woche noch im anderen, dann sind das zwei unterschiedliche Geschäfte und die brauchen quasi die Permission von dir. Mhm. Das organisieren wir gerade über ein zentrales Kundenprofil. Und das ist aber ein sehr komplexes Thema und ein Long Run. Ne? Das heißt, ich bin aber sehr optimistisch, dass wir das wirklich in kürzester Zeit jetzt so lösen können. Auch, dass wir dann ein übergreifendes Kundenprofil auch haben. Aktuell haben wir schon, ich glaube, 8 oder 9 Millionen. Ne? Aber wenn ich will eigentlich 30, weil nur dann kann ich auch wirklich dem Kunden richtig guten Service anbieten. Das heißt, ich kann dann auch mit seiner Kaufhistorie zum Beispiel arbeiten. Und die wollen das ja. Ne? Also ja, ein Kunde kommt rein und sagt so, ich brauche eine neue Brille. Und was möchten Sie denn gerne? Sagt er, am besten so eine wie beim letzten Mal. So. Mhm. Und wenn er nicht gerade die auf hat, ne, dann ist das halt nicht so einfach rauszufinden, was hat er eigentlich beim letzten Mal gekauft. Ne? Aber da sind wir gerade dran, das zu lösen, als ihm auch zum Beispiel Angebote zu machen. Wir nennen das Easy Second Pair. Ganz, ganz viele Kunden haben das Bedürfnis, noch eine zweite Brille zu kaufen.
Ja, ich habe das regelmäßig, weil ich meine erste Brille immer verliere oder
kaputt mache. Das ist ein Trigger, ne? Oder du sagst halt, ich habe die blaue jetzt gekauft und die rote war eigentlich auch ganz nice, aber ich habe das dann doch nicht gemacht und nochmal wieder hingehen, nochmal einen Termin machen, nochmal eine Stunde sitzen. Mhm. Why? Mhm. Und deshalb Easy Second Pair, das heißt, Kunden, die bei uns schon gekauft haben, kriegen quasi ein Angebot und können dann sehr, sehr einfach online, weil wir die Werte haben und wenn sie einen Account haben, können wir halt auch sagen, du musst gar nichts mehr tun, außer dir die Fassung aussuchen. Den Rest haben wir schon von dir. Alles andere wissen wir von dir. Wir wissen deine Einschleifhöhe, wir wissen genau, wie das Fitting ist von der Fassung. Wir können dir quasi die andere auch genauso gut verkaufen.
Das finde ich super schlau. Also du hast ja schon super spannende Sachen gesagt, die ja auf beides einzahlen. Das eine ist die Kundenzufriedenheit, das andere ist aber auch der gesteigerte Kundenwert und die Kundenbindung, die dadurch entsteht. Ich fand ganz am Anfang sehr interessant, wie du sagtest, dass die Kunden, die Kaufwahrscheinlichkeit, wenn sie über Omnichannel-Kontakte reinkommen, deutlich höher ist. Also ich glaube, du hast gesagt, die machen Online-Termine und die haben dann eine höhere Conversion. Das heißt, der Termin findet statt und führt auch zu einem. Also es gab ja auch früher oder gibt es immer noch die Vorurteile, dass online abgeschlossene Termine eine relativ hohe No-Show-Rate haben. Mhm. Dass der, sagen wir mal, manchmal der Nachteil, dass es anonym ist und deshalb die No-Show-Quote nicht so hoch ist wie bei persönlich vereinbarten Terminen. Aber auf der anderen Seite die Abschlussrate dann bei einem Termin deutlich höher ist und die Vorbereitung, Fassung orientieren. Das heißt, ihr könnt damit eure Auslastung besser managen. Das ist ja euer Thema, genau. dass ihr die Kunden gut verteilen müsst aus eurer Perspektive, dass ihr das Inventory dann da habt, wenn der Kunde da ist und dass ihr dann auch gleichzeitig den Abschluss wirklich tätigen könnt, weil ihr praktisch den Auftrag
habt. Das ist quasi so richtig schon beschrieben, eigentlich das Zielbild, ne, wo wir auch hin wollen, wo wir in vielen Bereichen auch schon sind und dieses Organisieren eigentlich der Termine, ne, das ist ein super komplexes Thema, wenn du dieses Luxusproblem hast, dass es immer voll ist, ne? Weil du willst ja auch, dass die Wartezeiten adäquat sind und du hast natürlich trotzdem auch Footfall-Kunden, ne? Also du hast ja nicht nur Terminkunden,
klar,
Wir haben eine sehr hohe Quote inzwischen. Ich glaube, da hat Corona auch, weil da haben wir 100% de facto gehabt, hat so als Lerneffekt auch, dass es überhaupt Termine gibt, dass man das nutzen kann, dazu geführt, dass die Quote inzwischen immer noch sehr, sehr hoch ist und auch weiter steigt. Aber wir wollen natürlich auch den Kunden, der so spontan vorbeikommt, adäquat eine Aussage treffen, wann bist du dran, wie lange musst du eigentlich warten oder idealerweise musst du gar nicht warten, wir finden eine Lösung für dich. Deswegen haben wir diesen Prozess ganzheitlich betrachtet. Also wir haben, wir nennen das Niederlassungshub, ein System entwickelt, das gerade auch flächendeckend ausgerollt wird, jetzt in einer neuen Variante, wo wir auch in eine Effizienzplanung zum Beispiel in den Geschäften gehen. Das heißt, da muss sich keiner mehr darüber Gedanken machen, wie viele Termine kann ich eigentlich anbieten.
Cool.
Oder welcher Mitarbeiter muss eigentlich bei welchem Termin der sein, der den Kunden berät. Ne? Weil das ist unterschiedliche Skill-Level und gleichzeitig ist komplexer, brauchst du halt im Zweifelsfall jemanden mit ein bisschen mehr Erfahrung, der dann vielleicht bei einer Erstberatung dabei ist. Und das System optimiert sich quasi von selbst. Also auch AI-basiert viel und lernt aus der Historie, lernt aus der Mitarbeiterplanung, die ist damit verknüpft, als aber auch von Daten außenrum, also Wetter und so weiter. Das spielt ja auch eine Rolle. Ne? Also jetzt, sobald die Sonne rauskommt, wollen die Leute alle wieder eine Sonnenbrille in ihrer Sehstärke kaufen. Da kannst du die Uhr nachstellen. Mhm. Dem musst du irgendwie gerecht werden. Ne? Und das alles zusammen ist hochkomplex, gerade unter diesem Effizienzaspekt, ne? Weil wir einfach nicht dieses Thema haben, dass wir 3 Brillen am Tag verkaufen. Ich habe da genug Stretch irgendwie zwischen, sondern die sind immer ausgelastet, die Leute. Also auch heute, als ich unterwegs war mit dem USA-CEO, der war halt geflasht davon, wie voll das tagsüber in den Geschäften ist.
Ne? Und heute ist ein Dienstag.
Heute ist ein Dienstag und nicht irgendwie besonders schönes Wetter oder so. Also
immerhin 10 Grad für
Hamburg.
Für
Hamburg ist schon nicht schlecht, ne? Das stimmt. Es
hat
stimmt.
Nicht geregnet.
Es hat nicht geregnet, genau. So muss man schon denken. Nee, aber mitten in der Woche, ganz normal, über den Tag hinweg, ist das halt überall sehr voll.
Ne? Spektakulär. Du sagtest gerade, dass ungefähr 8 bis 9 Millionen dicker Daumen Opt-in gegeben haben, um die, also die Permissions gegeben haben. Bei 30 Millionen Kunden, ich denke, ihr macht das ja auch noch nicht seit immer, wenn die Kunden durchschnittlich alle 3 bis 4 Jahre kommen, dann seid ihr ja, habt ihr euer Ziel ja bald erreicht.
Ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, genau. Wir haben das bislang primär über die Digitalkanäle eingesammelt, also wenn ein Kunde einen Termin zum Beispiel gemacht hat und wir machen im Jahr irgendwie so 12 Millionen Termine, kriegst du da schon einige, also die nicht als Gast dann den Termin gebucht haben. Jetzt wollen wir halt auch in den Stores das halt machen, ne? Also in dem Verkaufsgespräch die Permission einsammeln, um eben zentral die Daten im ersten Schritt verarbeiten zu können und im zweiten halt eben um mit einem entsprechenden Permission-Statement des Kunden auch dann ihm Angebote machen zu können, ihm bessere Produkte empfehlen zu können und so weiter.
Euer Geschäftsmodell ist natürlich dann insofern dankbar, dass ihr auch wirklich Zeit habt zu beraten. Ne?
Das ist, glaube ich, genau ein wichtiger Unterschied zu vielen anderen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie bei H&M an der Kasse stehe, habe ich irgendwie 10 Sekunden, um mir die App runterzuladen und mich zu registrieren. Ja. Wir haben halt ein Beratungsgespräch, wo das halt einfach sauber mit eingebaut ist.
Ja. Und es ist ja viel, viel wichtiger, dass meine Sehstärken, also meine Größe bei H&M, die kann sich auch verändern, aber ja. Nicht so. Das ist natürlich total nutzwertig. Ich bin total beeindruckt, dass ihr auch jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, denke ich, guck mal, die machen das richtig gut, dass sie eine Kombination aus Verfahren, die man praktisch eigenständig, also Termine, klar, Corona geholfen, aber auch diese ganze Vertiefung der Wertschöpfung, die ihr sehr stark eigeninitiativ auf die Beine bringt, das auch über cross-funktional, würde man sagen, durchsetzt. Das geht für die Größe des Unternehmens auch in meiner Beobachtung nach sehr, sehr schnell. Also ihr seid ja keine kleine Boutique, die das mal schnell umsetzen kann.
Wir haben viel gelernt auch im Laufe der Jahre, ne? Also das ist jetzt auch kein Selbstläufer gewesen.
Ja, aber genau darauf will ich hinaus, weil ihr dann mittlerweile ja auch heterogene Strukturen habt, weil ihr Zukäufe gemacht habt und ihr seid jetzt auch noch in Märkten, die jetzt wirklich nicht alle so ähnlich wie Deutschland sind. Also jetzt niemand zu nahe treten, aber sagen wir mal, Deutschland, Österreich, Niederlande hat jetzt in der Einzelhandelslandschaft jetzt nicht die ganz großen, krassen Unterschiede, während solche Schritte nach, also Südeuropa, Vereinigte Staaten nochmal ein ganz anderer Schnack sind. Was ist denn das Geheimnis dahinter? Wie kommt ihr zu dieser Innovationsfreude?
Also ich glaube, viel, viel gelernt auch. Also wir haben am Anfang, wenn du mal so Anfang betrachtest mit dem Zeitpunkt, wo auch Marc Viehmann ins Unternehmen gekommen ist und Digitalisierung deutlich stärkeren Stellenwert bekommen hat auch, und das passte auch genau von der Zeit, haben wir sehr isolierte Projekte gemacht und haben damit aber durchaus Erfolge erzielt und haben das versucht dann im Nachgang zu kopieren. Und damit sind wir dann aber auch des Öfteren gescheitert. Haben dann aber gemerkt, hey, wir haben so viele Themen, wir müssen eigentlich die Leute stärker involvieren, auch aus der Fläche, weil wir sind ein Unternehmen, das halt stationär in der DNA ist. Ne? Und das wird auch immer so bleiben oder lange so bleiben. Ne? Ich bin jetzt auch kein Zukunftsguru, aber zumindest absehbar ist das unsere DNA und das ist auch genau der Mehrwert, den wir haben in diesem Businessmodell. Und wir haben dann recht frühzeitig Leute von der Fläche mit involviert, auch in die Projektteams. Und haben zum Zweiten, jetzt auch irgendwie, machen viele andere auch und sollten es auch so tun, wir haben halt möglichst klein geschnitten in den Tests. Also wir haben wirklich MVPs gemacht, manchmal Terminvereinbarungen, wir haben in einem Store gestartet damit und haben es ausprobiert. So, ja. Und haben halt rausgefunden, was funktioniert nicht, was funktioniert, dann 10. So, ja. Und immer so weiter. Ich sage immer pauschal, 20% Software bauen, 80% Rollout in unserem Business. Ne? Und das ist halt, du brauchst auch die Leute, die das mittragen. Und ein weiteres Learning war, wer soll denn eigentlich da mitmachen? Ich habe am Anfang, bin ich auch ganz ehrlich, reingekommen, Digitaltyp, macht alle mit, das müsst ihr machen, weil es die Zukunft. Und viele haben dann mal gesagt, so, weiß ich nicht so richtig, habe ich nicht so richtig Lust drauf, ist mir alles viel zu edgy. Und habe ich gesagt, okay, wer hat denn Bock drauf? Und dann haben halt viele gesagt, ja, habe ich Lust drauf. Okay, dann machen wir es mit euch. So, und der Effekt, den du aber erzielst, ist der, dass die dann mitmachen, die sind so schnell in der Kommunikation zu den anderen, also die anderen kriegen das so schnell mit, dass da was Gutes passiert, dass die dann auch alle mitmachen wollen.
Cool.
Mhm. Relativ simpel.
Dann wächst das deutlich schneller an.
Ja, und du musst einfach nur die richtigen finden, ne? Die da richtig Lust drauf haben. Da gibt es eine Menge und die Anzahl ist stark wachsend, über alle Altersgrenzen auch. Ne? Das hat auch mit diesem Alter zu tun oder wie lange du dabei bist. Es gibt einfach Leute, die sind Early Adapter, die haben da Lust drauf und akzeptieren auch, dass es vielleicht noch nicht 100% fertig ist. Mhm. Ne? Und andere sagen, kommt damit, wenn es fertig ist. Interessanterweise ist es aber, wenn es richtig gut ist, dann kommen die ganz, ganz schnell und sagen, oh, ich will das auch haben. Warum darf ich es eigentlich nicht schon jetzt benutzen? Und dadurch gewinnen wir Geschwindigkeit durch diesen Ansatz. Und ein weiteres Thema ist, dass wir, wie du es gerade gesagt, cross-funktional versuchen auch zu denken. Mhm. Ne? Ich bin ja, du kennst mich auch, jemand, der dem das nie schnell genug gehen kann und Innovation, das muss irgendwie auch flutschen und macht doch alle mit. Du musst aber bedenken, dass du auch natürlich viele Leute hast, für die das halt erstmal eine Veränderung ist. Und wir haben so ein Format eingeführt, das nennt sich Integration Day, wenn wir neue Projekte starten, wo wirklich alle Bereiche zusammenholen, die irgendwie damit beteiligt sind, damit alle das einmal mit durchdenken. So, habe ich mich anfangs super schwer mitgetan, bin ich ganz ehrlich, weil dann denkst du mir so, okay, muss ich jetzt wirklich alle dabei haben, das ist ja super mühsam, das dauert ja. Aber ich habe mich da eines Besseren belehren lassen, dank auch schlauer Leute, die bei uns in der Firma arbeiten. Und es hat enorm gut funktioniert. Und das ist ein Konzept, das rollen wir jetzt immer wieder, nehmen wir immer wieder, versuchen es immer wieder zu verwenden und es klappt hervorragend.
Du bist ja nicht nur innovativ, sondern du bist auch extrem hängt das ganz klar miteinander zusammen. Du bist auch super neugierig. Du bist hier gerade ins Studio reingekommen und wir haben noch nicht mal richtig die Jacken ausgezogen, da hast du dir schon gleich hier das technische Setup angeguckt. Sind deine Kolleginnen und Kollegen auch so?
Also wir haben viele, die auch so sind, ja. Mhm. Aber sicherlich brauchst du ja unterschiedliche Charaktere auch. Übrigens hat mal einer, den wir beide gut kennen, Jens Hilbrand, gesagt, ich bin nicht innovativ. Er war mal mein Chef zu Discount24-Zeiten damals bei Otto und hat er mir auch gesagt, nee, du bist nicht innovativ, bist jetzt nicht so der Erfindertyp oder so, aber du bist jemand, der sehr gut Trends erkennen kann und Sachen kombinieren kann. Und das ist auch, glaube ich, genau das, was du auch in solchen Firmen brauchst. Du brauchst halt Leute, die das Daily Business machen und die das auch wirklich stabil betreiben. Und du brauchst aber auch Leute, die immer mal ein bisschen schneller nach vorne gehen. So, und das ist so ein bisschen die, ich habe eine rote Linie, ne? Du hast immer eine rote Linie und musst halt einfach nur mal darüber gehen, wenn gerade nicht hingeguckt wird. Und dann gucken die wieder hin und sagen so, da steht da noch eine rote Linie, ja, aber in der nächsten. So, und das ist das, was ich tue und auch einige um mich rum gemeinsam mit mir, also da bin ich jetzt nicht mal alleine. Aber du brauchst eben auch viel Stabilität, gerade in so einem etablierten Business. Ne?
Ja.
Du kannst auch viel kaputt machen.
Ja, aber das ist ja genau die Gratwanderung zwischen Frustration, die der Stabilität geschuldet ist, und wirklich vorangehen und dann machen. Du bist ja jetzt auch nicht erst seit gestern da. Ne? Also klar, wir kennen uns noch aus Otto-Zeiten, dass du noch bei Otto warst. Wie lange bist du ja schon bei Fielmann?
Ja, zum 12. Jahr bin ich jetzt. Ja,
krass.
Also, ja.
Eine halbe Generation. Die Jetzt ist AI in aller Munde. Jetzt gibt es Marketing-AI, es gibt aber auch Produktinnovationen, die durch AI getrieben wird. Was habt ihr? Du hast jetzt schon ein Thema angesprochen, wie ihr zum Beispiel eure Kapazitätsplanung AI gestützt machen könnt. Mhm. Wo wirkt AI aufs Produkt bei euch?
Also ich bin auch mal ganz ehrlich, ich habe dieses Thema AI, bin ich jetzt auch nicht der allererste gewesen, der da irgendwie drauf gesprungen ist. Ich habe vor 5 Jahren so ein Erlebnis gehabt, wahrscheinlich an der Kaffeemaschine, und dann stand da neben mir ein Entwickler und holte sich auch einen Kaffee, und dann habe ich gefragt, was machst du eigentlich? ich kenne dich noch gar nicht, und dann hat er gesagt, ja, ich mache hier Machine Learning. Da habe ich gedacht, oh Gott, was denn das schon wieder? Und habe dann festgestellt, dass wir vieles, was wir in den technologischen Sachen gemacht haben, also alles, was mit Sehwerten zu tun hat, alles, was mit der Sehwertbestimmung oder mit der alles, was wir brauchen an Kopfvermessung und so weiter für unsere digitalen Produkte, ganz, ganz viel schon lange damit zu tun hat, weil das nämlich genau der Weg ist, wie du zu einer Lösung kommst, die funktioniert. Und dann nutzen wir Millionen Kundendaten, die wir einfach immer da haben. Also wir wissen halt die Kombination zum Beispiel aus einer Brille und den Einschleifhöhen, da haben wir einfach Millionen Daten. Und die haben wir einer Maschine gegeben, die hat das gelernt. Und dadurch haben wir halt Lösungen anbieten können, die dieses Remote halt auch jetzt ermöglichen. So, also das ist ein Thema, wo wir schon wirklich so 5, 6 Jahre dran sind. Und mit den generativen AI-Ansätzen, die jetzt ja da sind, geht aber viel, viel mehr. Und wir machen das, was auch viele andere machen. Wir optimieren Prozesse damit. Ne? Wir hatten gerade über dieses Effizienzthema in den Stores zum Beispiel gesprochen. Das ist ein Beispiel. Aber auch so Produktdaten, Marketing machen wir auch damit. Aber was ich viel spannender finde, ist eigentlich so der nächste Schritt. Weil wir haben eine Sache. Ich weiß nicht, ob du den Vortrag von Rupert auf der K5 gehört hast.
Ja.
Dieses Non-Prompt-Shopping,
ja.
Hat er das bezeichnet. Ne? Ob das jetzt der Begriff dafür ist, weiß ich nicht. Aber zumindest es ist sehr einleuchtend. Wir haben ja eine Sache im Laufe der letzten 20 Jahre eigentlich im Online-Bereich immer wieder gleich gemacht. Wir haben den Kunden gezwungen, permanent zu klicken. Also diese Journey auseinandergerissen und gesagt, du musst jetzt das machen, dann musst du hier klicken, dann musst du hier reingucken, dann musst du hier was in den Warenkorb legen, dann musst du hier deine Kreditkartendaten eingehen, musst halt immer wieder irgendetwas machen. So, das ist natürlich jetzt aus der Company-Perspektive erstmal sehr bequem. Ja. Und auch wir haben, wie alle anderen, in den online umgesetzten Lösungen alles das, was wir dort anbieten, wie weiß ich, eine virtuelle Anprobe oder eine Bildersuche, wo du ähnliche Produkte finden kannst und so weiter, die Anprobe selber, passt mir das Ding, steht mir das, solche Sachen, haben wir halt in einzelnen Services gebaut. Und mit AI sind wir jetzt in der Lage, das Ganze aggregiert wirklich analog zu einem Beratungsprozess in den Geschäften auch anzubieten. Daran arbeiten wir gerade. Und ich bin mega geflasht davon, was ich da schon gesehen habe, was wir da jetzt gerade so prototype-technisch auch schon umsetzen. Wo du, wenn du wirklich einfach in die Kamera guckst, du redest mit einer AI und sagst, ich brauche eine neue Brille. Und dann sagt sie, was brauchst du denn für eine? Dann sagst du, eine, die so und so ist, und dann kriegst du plötzlich eine aufgesetzt und dann sagst du, die gefällt mir richtig gut und die nicht. Kannst du mir die andere nochmal zeigen, dann setzt du sie auch wieder auf und dann packst du es in den Warenkorb und hast gekauft.
Cool. Und ist das wieder so wie beim Phantombild, was dann so langsam entsteht? Also
so ein bisschen kann man sich das vorstellen, genau. Ja. Also wir nutzen eigentlich alles, das, was schon da ist, also jetzt gar nicht was Neues, ne? Sondern ja. wir haben viele Services, nur wir bringen sie halt in Kombination und enablen den User eigentlich, dass er mit viel weniger Aufwand das Ganze machen kann, also viel mehr convenient das Ganze zu machen.
Wie weit ist der Weg, vielleicht gibt es das schon, aber wie weit bin ich entfernt von der Auflage 1 Brille? Also so die Gläser werden ja schon sehr individuell geschliffen, Gestelle?
Mhm. Ja, die Fassung.
Die Fassung.
Wobei der Kundenbegriff ist halt Gestell oder ne, der Optiker schon, sagt Fassung.
Ich will es ja richtig sagen. Also die Fassungen sind vorproduziert. Ich meine aber, dass mein Optiker, dass die Fassung aus der Fräse ziehen.
Mhm. Also es gibt durchaus 3D-gedruckte Modelle, genau. Das ist tatsächlich schon ein bisschen länger da. Das gibt es bestimmt schon seit 5, 6 Jahren oder so, würde ich mal behaupten, was wir so auch sehen. Und es gibt auch einige Anbieter, die damit recht erfolgreich sind, so in der Nische. Es ist noch nicht richtig, also es ist auch noch sehr teuer. Deswegen ist es halt auch nur für Leute, die ein bisschen mehr im Geldbeutel haben, ist das ein Thema. Ist es vor allen Dingen dann interessant, wenn du über Leute sprichst oder Menschen sprichst, die vielleicht einen breiten oder einen schmalen Kopf haben, also wo die Auswahl an Fassungen, die standardmäßig da ist, nicht so groß ist. Ne? Also da ist es zum Beispiel ein Modell, das sehr gut funktioniert. Da kannst du aber auch manuell eine Brille fertigen. Ne? Also auch da ist es noch so relativ pari. Ich glaube, aber in den nächsten Jahren wird das definitiv ein Thema werden, also weil die Leute ja auch immer mehr individuell sein wollen. Ne? Also du wirst dir schon viel einfacher eine zusammengestellte Brille irgendwie fertigen lassen können. Ne? Also das ist durchaus ein Markt, den wir uns genau angucken, wo wir auch immer wieder ausprobieren und testen. Es ist nur noch nicht so ein Massenmarkt.
Ja, kann ich mir vorstellen. Dass das.
Und Gläser genauso. Also auch das ist inzwischen etwas, was durchaus geht. Gerade so im Gleitsichtbereich ist das hochinteressant. Ne? So im Einstärkenbereich, da kommst du mit den gängigen Sachen eigentlich relativ gut klar.
Ich bin gerade drauf gekommen, weil du sagtest, ihr habt ja schon so viele Datensätze und genau diese sehr detaillierten Informationen, die dann praktisch nur einmal innerhalb von 30 Millionen Fällen vorkommt, dass das ja auch eine Chance ist für jemanden, der diese Daten hat und die technologischen Fertigkeiten.
Also auf jeden Fall, also in meiner Vision ist es auch so, dass wir eigentlich den Datensatz, den du brauchst, um alles machen zu können, ne? Das ist ja deutlich komplexer, weil wir reden auch über sowas wie, wie fittest du eine Fassung? Ne? Also wenn du an deine Optiker-Experience denkst, dann ist ja der Anfang, dass der dir das, die Fassung aufsetzt und dann biegt der daran ja rum, solange bis sie halt ordentlich sitzt.
Ja.
So. Und allein das abzubilden über Remote ist halt hochkomplex. Das geht aber rein technisch, indem du halt das Gesicht einmal abscannst. Und mit so einem Tiefensensor vom iPhone beispielsweise geht das halt.
Cool.
So, und wenn ich das mal weiterdenke, werden wir irgendwann so einen Datensatz auch haben, weil wir haben den Kunden ja da sitzen und auch heute nutzen wir schon, wir nutzen ja iPads in der Beratung und wenn der Kunde quasi vermessen wird, ob die, wie die Fassung eingeschliffen wird, also die Gläser eingeschliffen werden in die Fassung, nutzen wir halt so einen Scan, den wir machen mit dem iPad. Und diese Daten zum Beispiel könnte man auch verwenden, genau für so ein Profile.
Ja.
Und dann für eine spätere Remote oder auch Empfehlung beispielsweise dir schon einen Filter anbieten, dass nur noch die Brillen dir gezeigt werden, die auch wirklich dir passen.
Ja, spektakulär. Wäre ja auch ganz nebenbei auch ein relativ gutes Kundenbindungsinstrument.
Total.
Weil derjenige, der schon meinen genauen Scan hat,
ja,
also die Hürde ist ja natürlich viel, viel geringer, die Bindung deutlich höher.
Auf jeden Fall,
super, ja, spannend. Ich wünschte, wir hätten jetzt die Möglichkeit, so eine Art Live-Video-Podcast, nicht live, also praktisch eine, die Customer Experience mal bildlich zu zeigen. Machen wir dann nächstes Mal.
Das machen wir nächstes Mal, können, ja, wir auf jeden Fall mal, ja, machen. Ansonsten kann man das auch natürlich auf den Webseiten ausprobieren, also ja, gerne auf jemanden immer
gehen. Das ist vielleicht der Moment, um mal ein bisschen Eigenwerbung.
Ja, gerne. Ne?
Habt ihr eine Webseite, wo man das sehen kann?
Ja, auf vielmann.de in Deutschland auf jeden Fall. Kann man sich das sehr, sehr gut einmal selbst angucken, ne? Also wie so eine virtuelle Anprobe funktioniert oder was ich auch sehr spannend finde, diese Bildersuche, wo ich so à la Google Sense quasi, Google Lens quasi ein Bild hochladen kann und dann kriege ich ähnlich Modelle angezeigt. Für mich absolut revolutionär. Das hat vorher super viel Aufwand bedeutet, so eine Daten überhaupt zu haben. Heute macht das eine KI und nutzen da SideAI heißt die Firma, so ein israelisches Startup, die dann einfach wirklich richtig gute ähnliche Brillen raussuchen aus dem gesamten Portfolio. Und Recommendations halt unglaublich krass vereinfachen.
Ja, richtig gut. Apropos live und in Farbe, und wenn wir schon beim Werbeblock sind, wir beide sehen uns auch wieder auf der K5 in Berlin diesen Jahres. Das Datum müsste ich jetzt wissen. Irgendwann im Juli.
Im Juli, genau. Und dann stehen wir zusammen auf der Stage, ne?
Ja, genau. Ja. Und dann bringst du ein paar Bilder mit.
Das mache ich.
Ja.
Ja, aber ich mache mal so eine kleine Live-Vorführung auch von sowas. Das,
ja,
ist immer eine gute Idee.
Vielleicht kannst du mir eine Brille verkaufen.
Das tue ich immer gerne. Ich habe eh den Deal. Ich muss immer, wenn ich auf der Stage stehe, mindestens 7 Gleitsichtbrillen verkauft haben. Das ist,
ja,
mein Running Gag, den ich immer mitnehme. Und das, meistens schaffe ich das auch.
Das hochmargige Produkt.
Das, ja, hochmargige Produkt. Nein, aber generell neue Kunden zu gewinnen,
ja,
ist doch immer eine gute Idee.
In einem Markt, wo ihr schon so hohe Marktanteile habt, wie ich es gelernt habe, verstehe ich das sehr. Auf jeden Fall freue ich mich da schon sehr drauf, auf Berlin. Die K5 ist am 24. und am 25. Juni.
Perfekt.
Ist mir gerade, vielen Dank, Max, von unserer Regie eingeblendet worden. Und wenn ihr denkt, was, Regie, was redet? Ja, wir haben hier wirklich eine Regie.
Ja, das ist faszinierend. Also ich bin das erste Mal auch in so einem professionellen Studio hier, muss ich gestehen. Das ist super cool. Nee, nicht das erste Mal. Ich war schon bei der EAI, die haben auch ein sehr cooles Studio und da war auch jemand, der geholfen hat. Aber es ist auf jeden Fall unglaublich professionell.
Das freut mich, dass es dir hier gefällt. Bevor wir zum Ende kommen, lieber Stefan, was ist dein wichtigstes persönliches Projekt für die nächsten 12 Monate?
Das hast du mich letztes Mal auch schon gefragt. Mhm. Ne? Und es ist tatsächlich ähnlich an dem, ich habe letztes Mal, glaube ich, erzählt, dass ich mal eine Fahrradrundreise machen möchte durch die größten Städte in Europa. Das habe ich immer noch auf der Agenda. Dieses Jahr werde ich in Frankreich auf jeden Fall sein, zur Tour de France mit einem Freund zusammen. Das ist schon mal, was ich machen will. Aber so das, was ich eigentlich realisieren will, ist, meine Meinung ins Ausland zu ziehen, eventuell zu festigen. Das ist momentan eins der Themen. Und wir beide haben ja eine Gemeinsamkeit, auch wir haben eine Lieblingsstadt.
Im Ausland.
Im Ausland. Und über die denke ich gerade intensiv mit der Familie nach. Und das zu festigen und wirklich mal zu planen, ist gerade so auf meiner Agenda in den nächsten 12 Monaten. Also das heißt noch nicht, dass ich in 12 Monaten umziehe, aber zumindest das mal zu festigen, weil meine Töchter sind auch noch in der Schule und so lange werden wir auch noch hier bleiben, aber vielleicht danach.
Sehr, sehr gut. Das ist ein richtig schönes Projekt. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich drücke dir die Daumen.
Dankeschön.
Dass es dir erfolgreich gelingt. Sehr gut. Lieber Stefan, ganz herzlichen Dank. Ich habe richtig viel gelernt. Ich finde eure Arbeit, eure Erfolge, das Unternehmen wirklich großartig. Fällt mir gerade nochmal so ein, es gibt ja nicht so viele Unternehmen, die es geschafft haben, wirklich über die deutschen Grenzen hinaus dauerhaft im weitesten Sinne Einzelhandel wirklich Fuß zu fassen. Also ich überlege gerade, wer mir da einfällt. Mir fallen natürlich die Harddiscounter ein. Mhm. Also die zwei deutschen.
Ich glaube, C&A ist auch deutsche Firma, ne? Die auch im Ausland, weil ich jetzt nicht so.
Ja, und ich habe jetzt keine Ahnung, wie es da gerade so läuft. Mhm. Weiß ich nicht. Ja, okay, könnte man gelten lassen. Dann Baumärkte waren eine Zeit lang, aber auch nicht mehr so. Und jetzt Fehmarn.
Ja, wir sind auch sehr stolz drauf.
Und die Gemeinsamkeit zum Harddiscount ist eine hohe Eigenmarke, also eine hohe Procurement, eine gewisse Kundenorientierung.
Ja, Kundenorientierung auf jeden Fall. Und ich glaube, seine Prozesse auch im Griff zu haben, ne? Und zu wissen, wie man effizient reinbringen kann. Und ich glaube, wichtig ist, das ist das, wo die meisten ja auch immer sich mit schwer tun, wir auch bei einigen Markteintritten, wo wir gelernt haben, du musst dich auf den Markt anpassen. Ne? Mhm. Also Optik ist eh ein Thema, wo du der Brand jetzt nicht unbedingt immer Fehmarn sein muss im Ausland, weil es ein sehr lokales Thema. Aber auch die Kundenwünsche, wie verhalten sie sich, was machen die, sind sehr unterschiedlich. Das musst du, glaube ich, immer berücksichtigen. Bei den Harddiscountern, die haben versucht, ihr Modell, wobei selbst die haben ein Sortiment in dem Land, wo die, wenn die Italiener sagen, sie wollen mehr Mozzarella, dann haben sie auch ein großes Mozzarella-Regal. Ja. Ne? Die reagieren schon auch darauf. Ne? Aber wir versuchen eigentlich unsere Philosophie in die Länder mitzubringen, also diese Kundenzentrierung und dann eben das marktgegebene Umfeld zu berücksichtigen.
Ja, richtig gut. Es bleibt spannend. Ganz herzlichen Dank, lieber Stefan, und hoffentlich bis ganz bald, spätestens dann in Berlin. Vielen Dank.
Dankeschön.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios. Werbung.
Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch.
Ende der Werbung.